Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Januar ist Handballzeit. Gleich sind wir live in Bratislava bei der EM und bei der Partie Deutschland gegen Österreich. Januar ist Wintersportzeit. Ausführlich widmen wir uns den Weltcups von heute und sprechen mit Martin Nörl. Der Snowboardcrosser, dessen Sportart eher weniger im Fokus steht, ist als Gesamtweltcup-Führender auf einmal Mitfavorit bei Olympia. Januar ist Tenniszeit. Bevor morgen die Australian Open beginnen, hat dieser Januar aber schon 11 epische Tage hinter sich. Alles rund um Novak Djokovic am Ende dieser Sendung, in der wir uns auch Zeit nehmen, Hintergründe zu liefern. Zu den Winterspielen in Peking, zum Rechtsextremismus im Sport und zum Thema Missbrauch. Bevor wir nach Bratislava schalten zum Handball, kurz der Blick in die Fußball-Bundesliga. Im Kellerduell zwischen den beiden letzten Bielefeld und Fürth. Greuther Fürth mit 2:1. Am Nachmittag trennten sich Augsburg und Frankfurt 1:1 unentschieden, wie Martin Raspe berichtet.
Gemessen am Spielverlauf war das 1:1 völlig in Ordnung. Aus Sicht der beiden Teams hätte es natürlich mehr sein können. Die Augsburger brauchen im Abstiegskampf jeden Punkt und Trainer Markus Weinzierl war deshalb natürlich auch nur bedingt mit dem Unentschieden zufrieden.
Ich glaube, dass beide Mannschaften heute dieses Spiel auch gewinnen können. Wir haben es uns selbst schwer gemacht in der ersten Halbzeit durch den Rückstand, wo wir im Spielaufbau einen Ball verlieren und dann 0:1 in Rückstand geraten. Aber ich finde, wir haben da eine gute Reaktion gezeigt, haben bis zur Halbzeitpause eine gute Leistung abgeliefert, haben verdient meiner Meinung nach auch den Ausgleich gemacht.
Die Führung der Eintracht durch Kamada in der 22. Minute glich Gregoritsch nach 38 Minuten aus. Für den FC Augsburg war die Partie gegen Frankfurt ein Spiel, auf dem man aufbauen kann. Und die Eintracht hatte sich natürlich auch irgendwie mehr erwartet. Trainer Oliver Glasner war sich deshalb auch nicht ganz sicher, ob er nun zufrieden sein sollte mit dem Ergebnis oder nicht.
Auf der einen Seite kann ich damit ganz gut leben. Auf der anderen Seite traue ich natürlich schon so zwei Situationen nach, wo ich denke, wo wir das Spiel zu unseren Gunsten hätten entscheiden können.
Soweit also der Spielbericht von Augsburg gegen Frankfurt in der Fußball-Bundesliga und wir kommen dann jetzt, wie angedeutet, zur Handball-Europameisterschaft. Es läuft die Partie Deutschland-Österreich, das zweite Vorrundenspiel in Bratislava. 46 Minuten sind gespielt und inzwischen ist die deutsche Mannschaft deutlich in Führung. Daniel Neuhaus ist jetzt ihr Reporter live in der Halle.
Geht den Österreichern die Puste aus? Ich bin mir noch nicht so sicher. Die sind immer noch auf diesem Endorphintrip unterwegs. Sie haben sich in einen Rausch gespielt und der ist noch nicht vorbei. Sie halten die Partie offen, aber die Deutschen halten stärker dagegen als vor der Pause und führen verdientermaßen 26:24. Jetzt allerdings 2 Minuten erhöhte Alarmbereitschaft im deutschen Team. Zeitstrafe gegen Christoph Steinert, einer dieser Neulinge, die mit im Turnier sind. 5 standen vorhin zeitgleich hier auf dem Feld und sie zeigen eigentlich eine ganz gute Leistung. Zum Beispiel auch Luka Witzke, der kommt jetzt zu Weber mit dem Ball. Oh, und das ist ein Pass auf Heffner, da sind 2 Routiniers, der misslingt. Ball auf dem Weg ins leere Tor. Deutschland mit vollem Risiko in Unterzahl den Keeper rausgenommen. Das wird bestraft und Österreich verkürzt auf 25:26.
Soweit Daniel Neuhaus live vom Handball. Später sind wir dann wieder zurück bei ihm in der Halle. Derweil hat Bielefeld den Ausgleich geschafft. 2:2 in der Bundesliga gegen Greuther Fürth. Und wir schauen zu den Recherchen aus der Schweiz heute. Der Sonntagsblick berichtet davon, dass FIFA-Präsident Gianni Infantino seinen Lebensmittelpunkt verlegt hat. Wohin? Nach Katar. Arne Lichtenberg dazu.
Seit Oktober lebt FIFA-Präsident Gianni Infantino mindestens teilweise in der katarischen Hauptstadt Doha. Er habe ein Haus gemietet und auch 2 seiner Töchter dort eingeschult, berichtet die Schweizer Zeitung Blick in ihrer Sonntagsausgabe. Gerüchte über einen möglichen Umzug in den Wüstenstaat hatte die FIFA immer wieder bestritten. Jetzt teilt sie der Zeitung mit, Infantino würde die Hälfte der Zeit von Doha aus arbeiten, seinen Steuerpflichten aber weiter in der Schweiz nachkommen. Der FIFA-Präsident selbst lässt sich zitieren, die Vorbereitung der WM sei für die FIFA ein Projekt von herausragender Bedeutung. Laut FIFA sei es nötig, dass der Präsident regelmäßig in Doha sei für die Vorbereitung. Dabei waren die operativen Aufgaben des Präsidenten eigentlich 2016 nach dem Rücktritt von Sepp Blatter beschnitten und Infantino hauptsächlich repräsentative Aufgaben zugewiesen worden. Immer wieder gibt es Berichte über die besondere Nähe Infantinos zum nächsten WM-Gastgeber. Auch die Geheimtreffen mit der Schweizer Justiz, die aktuell untersucht werden, haben in einem Hotel stattgefunden, das dem Emirat Katar gehört.
Und in 10 Monaten beginnt sie dann, diese umstrittenste Weltmeisterschaft der Fußballgeschichte. Korruptionsvorwürfe, dazu tausende tote Gastarbeiter auf den Baustellen. Was aber bei der Kritik am Emirat häufig nicht so sehr im Fokus steht, westliche Konzerne, die rund um die WM von Milliardenaufträgen profitieren. Auch die Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem Emirat und Deutschland sind besser, als es die Kontroversen im Fußball vermuten lassen. Ronny Blaschke mit Hintergründen.
The 2022 FIFA World Cup is Katar.
Rund 2 Milliarden Euro dürfte Katar in den vergangenen 10 Jahren in europäische Fußballclubs investiert haben. Gemessen an den Gesamtinvestitionen des Emirats eine überschaubare Summe. Die staatliche Qatar Investment Authority soll in dutzenden Ländern mehr als 350 Milliarden Euro angelegt haben. Gut ein Viertel in Großbritannien, den USA und Frankreich. Qatar hält Anteile an Kapitalmärkten wie der Londoner Börse und an Banken wie Barclays und Credit Suisse, sagt Nahostexperte Christian Ulrichsen vom Baker Institute in Houston.
In Deutschland und Skandinavien bewerten Journalisten und Aktivisten die WM in Katar anders als ihre Regierungen. Für die Wirtschaft gilt Katar als wichtiger Partner und Investor. Es bestehen ökonomische und sicherheitspolitische Beziehungen, die lange vor der WM-Vergabe 2010 etabliert wurden und auch das Jahr 2022 überdauern werden.
Please rise for the national anthem of Norway.
In Norwegen haben Fußballfans und Spieler besonders intensiv über einen Boykott der WM in Katar diskutiert. Was wohl nur wenige von ihnen wissen, zwischen Norwegen und Katar gibt es ein Freihandelsabkommen. Norwegische Unternehmen haben fast 9 Milliarden Euro in Katar investiert, unter anderem in Landwirtschaft und Meerestechnik. Diese Unternehmen spielen in der Debatte um Menschenrechte in Katar kaum eine Rolle und sie dürften darüber durchaus erleichtert sein, sagt Dietmar Schäfers, Vizepräsident der Bau- und Holzarbeiterinternationale eines Gewerkschaftsverbundes.
Also für die Konzerne ist es natürlich oft schwer. Auf der einen Seite wollen sie millionenschwere Aufträge bekommen, auf der anderen Seite haben sie aber auch eine Verantwortung für die Arbeitsverhältnisse. Und natürlich auch dafür, dass Arbeitsrecht und Menschenrechte auch beachtet wird. Auf der einen Seite will man öffentliche Aufträge haben, auf der anderen Seite will man aber auch nicht so laut kritisieren, auch von Seiten der Unternehmen, was alles so falsch läuft.
Und damit beschließe ich die Jahreshauptversammlung um 24:15 Uhr. Und
sagen wir mal, was ist denn hier? In Deutschland fokussiert sich die Kritik auf den FC Bayern. Der Rekordmeister erhält von der staatlichen Fluglinie Qatar Airways jährlich rund 20 Millionen Euro. Doch darüber hinaus ist der katarische Staatsfonds einer der größten Auslandsinvestoren in Deutschland, mit einem Volumen von rund 25 Milliarden Euro. Qatar hält Anteile an Volkswagen, dem Träger des VfL Wolfsburg, an der Deutschen Bank, dem Namenspaten des Frankfurter Fußballstadions, oder an Hapag-Lloyd, dem Hauptsponsor der Hamburger Bundesliga-Handballer. Zudem sind deutsche Konzerne an Großprojekten in Katar beteiligt, die Deutsche Bahn und Siemens beim Aufbau der Nahverkehrsstrukturen, SAP an der Digitalisierung. Doch das seien nur die bekannteren Beispiele, sagt Katrin Lemke, seit 2016 Leiterin der Deutschen Außenhandelskammer in Doha.
Traditionell würde ich sagen, ist es auf jeden Fall die Baubranche. Das hat sich allerdings in den letzten Jahren auch ein bisschen diversifiziert. Also natürlich klassisch finden Sie immer noch Bauunternehmen hier und vor allen Dingen auch Zulieferer für die Bauindustrie. Deutsche Maschinen sind sehr gefragt und Ingenieursdienstleistungen, also das sind so die klassischen Branchen, die man in Katar findet. Aber über die letzten Jahre hat sich der Dienstleistungssektor auch vergrößert. Wir finden mehr kleinere und mittelständische Unternehmen, die auch IT-Dienstleistungen, Service-Dienstleistungen anbieten zum Beispiel.
Inzwischen liegen deutsche Exporte nach Katar jährlich bei rund 1,5 Milliarden Euro. Immer wieder werben deutsche Unternehmer und Politiker vor Ort für einen Ausbau der Beziehungen. Zum Beispiel Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil im Rahmen der Handball-WM 2015 in Katar. Dazu noch einmal Katrin Lemke.
Seit der politischen Krise, sagen wir der Isolation Katars durch die Nachbarländer Mitte, also Juni 2017, gab es ein sehr großes Interesse des katarischen Staates, sowohl neue Beziehungen aufzubauen, als auch die bestehenden Beziehungen, wirtschaftliche und politischen Beziehungen mit Ländern zu vertiefen. Und da gab es eine große Initiative des katarischen Staates, mit den bestehenden Partnern Foren zu veranstalten.
Im September 2018, mitten in der Blockade Katars durch Saudi-Arabien, empfing Bundeskanzlerin Merkel den katarischen Emir Al-Thani zu einem Wirtschaftsgipfel.
Deshalb freue ich mich natürlich, Hoheit, über das Interesse, das Katar an Deutschland zeigt und darüber, dass Katar seine Investitionen in Deutschland ausweiten möchte über das bisher bestehende Maß.
Beide Regierungen unterhalten eine gemeinsame Wirtschaftskommission. Zudem sollte der Bundespräsident vor wenigen Wochen nach Doha reisen, doch sein Besuch musste wegen der Pandemie abgesagt werden. Ob Frank-Walter Steinmeier auch die schleppende Umsetzung der Arbeitsreformen angesprochen hätte? Und überhaupt, wie können westliche Unternehmen für Menschenrechte eintreten, ohne auf Einnahmen zu verzichten?
Es ist sehr wichtig, dass sich Vereine und Verbände vor ihrem Engagement in Katar ausführlich mit arbeitsrechtlichen Fragen in Katar beschäftigen.
Sagt Max Tunyon, Leiter des Büros der International Labour Organization in Doha.
Ob Hotels, Sicherheitsdienste oder Transportwesen, die Unternehmen haben eine Sorgfaltspflicht für ihre Arbeiter. Wir werben auch aktiv für gemeinsame Ausschüsse. Dort können sich dann Arbeitnehmer und Arbeitgeber regelmäßig austauschen.
Im Fußball müssen der FC Bayern, der DFB oder die FIFA weiterhin kritische Fragen zu Katar beantworten. In der Wirtschaft buhlen Unternehmen aus westlichen Demokratien im Stillen um katarische Milliarden. Und auch der deutsche Mittelstand, so heißt es, will in Katar demnächst eine eigene Repräsentanz eröffnen.
Hintergründe zur Fußball-WM in Katar und zur Verantwortung auch deutscher Unternehmen von Ronny Blaschke. Rechtsextremismus. Ein gesellschaftliches Problem, das die neue Innenministerin Nancy Faeser angehen will in der Legislaturperiode. Die neue Regierung plant auch ein Programm gegen Rechtsextremismus im Sport. Das kann aber nur gelingen, wenn alle Bereiche abgedeckt werden im Sport, meint Robert Klaus. Er beschäftigt sich seit Jahren wissenschaftlich mit diesem Thema und arbeitet zurzeit im Modellprojekt Vollkontakt, Demokratie und Kampfsport. Hier sein Zwischenruf.
Seit Jahren sind das dieselben schockierenden Bilder. Militante Neonazis greifen politische Gegner an, schlagen auf Journalistinnen ein und prügeln sich durch Polizeiketten auf Demonstrationen. Zu sehen waren derlei Szenen bei den Hooligans gegen Salafisten in Köln 2014, auf den rechtsextremen Chemnitzer Großaufmärschen im Spätsommer 2018 sowie bei den Querdenkeraufzügen seit dem Beginn der Corona-Pandemie. Bei jedem dieser Vorfälle wurde eines deutlich: Rechtsextreme trainieren ihre Gewalt und nutzen den Kampfsport, um sich körperlich aufzurüsten. Organisationen wie das extrem rechte, bundesweit vernetzte Kampfsport-Event Kampf der Nibelungen oder das Leipziger Imperium Fight Team haben den großen Bereich integrer Kampfsportanbieter übel in Verruf gebracht. Sie sorgten über die letzten Jahre für Angst in der demokratischen Zivilgesellschaft und sie bewiesen wieder einmal, wie Rechtsextreme versuchen, den Sport als kulturellen Raum zu nutzen, um ihr Streben nach gesellschaftlicher Hegemonie zu untermauern. Die neue Bundesregierung will das Problem nun angehen. Im Koalitionsvertrag steht: Wir legen ein Bundesprogramm gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit im Sport auf. Das macht politisch Sinn, ist der Sport mit seinen vielen Millionen Aktiven doch ein riesiges gesellschaftliches Feld. Nur darf sich das Programm nicht in Symbolpolitik verlieren und sollte wichtige Eckpunkte beachten. Welche Rolle spielen Vielfalt und Antidiskriminierung? Wie werden Prävention menschenfeindlicher Einstellungen und Intervention gegen neonazistische Aktivitäten ausgewogen? Und wodurch können politisch verantwortungsvoll agierende Studios und Verbände unterstützt werden? Darüber hinaus muss sich das Programm an die richtigen Zielgruppen richten. Denn leider werden Debatten oftmals auf den Deutschen Olympischen Sportbund, den sogenannten organisierten Sport, reduziert. Gerade im Kampfsport aber agieren viele Studios, Veranstalter und Verbände als freie, kommerzielle Anbieter und sind gar kein Mitglied im DOSB. Die Landschaft des Kampfsportes ist also deutlich größer als die traditionellen Verbände, wobei die Probleme, Diskriminierung, Gewalt sowie Rechtsextremismus in allen Bereichen existieren. Das angedachte Bundesprogramm gegen Rechtsextremismus im Sport muss sich an der Realität der heterogenen Kampfsportlandschaft in Deutschland ausrichten. Andernfalls wird es seine Ziele verfehlen. Militante Neonazis könnten ihre Gewalt weiter im Kampfsport trainieren und um Nachwuchs werben, während das Bundesprogramm am Problem vorbeiarbeitet. Es wäre ein Fehler mit weitreichenden Folgen.
Kommentiert Robert Klaus. Sie finden diesen Kommentar auf deutschlandfunk.de/sport und gleich auch in unserer kostenlosen Audiothek-App. Abpfiff jetzt auch in der Bundesliga im Abendspiel 17. gegen 18. Bielefeld gegen Fürth. Das 2:2 hat Christian Schulze gesehen.
Das war ein hitziges, intensives Kellerduell zwischen dem Tabellenvorletzten vor diesem Spieltag Arminia Bielefeld gegen den Tabellenletzten Greuther Fürth. Und es war spannend bis zur letzten Sekunde. Bielefeld ging früh in Führung, 8. Minute, Okugawa 7. Saisontreffer. Aber Fürth ließ sich dadurch nicht schocken. Spielte sich einige Chancen raus, wurde dann in der 34. Minute auch belohnt. Leveling mit dem Ausgleich. Im zweiten Durchgang Fürth sogar anfangs besser. Belohnung 67. Minute, der eingewechselte Nielsen mit dem Führungstreffer. Doch Bielefeld antwortete noch einmal. Neuzugang Gonzalo Castro mit einem Traumtor-Volley aus gut 20 Metern zum 2:2 Endstand.
Diese Ergebnisse in der zweiten Liga. Schalke und Kiel trennen sich 1:1. Heidenheim schlägt Ingolstadt 2:1 und ist jetzt Dritter. Und Sandhausen unterliegt Regensburg 0:3. Von Platz 3 bis Platz 9 sind es nur 3 Punkte Abstand. Wir kommen zum Wintersport. Nach dem zweiten Platz gestern im Teamwettbewerb waren die Hoffnungen für die deutschen Skispringer auch im Einzel groß. Doch nur Karl Geiger konnte sie erfüllen. Martin Thiel.
Der Oberstdorfer Skiflug-Weltmeister wurde Zweiter, nur der Norweger Marius Lindvik war noch besser. Karl Geiger kann mit dem Ergebnis gut leben, mit Sprüngen auf 134,5 und 135,5 Meter. Bei schweren Bedingungen, es herrschte konstant Rückenwind, konnte er sich selbst beweisen, dass seine Form stabil ist. Denn nach der Vierschanzentournee war bei ihm die Luft raus. Er fiel in ein kleines Loch, aus dem er jetzt schnell wieder rausgesprungen ist. Die Plätze 10 und 20 für Markus Eisenbichler und Severin Freund waren mit Abstrichen auch noch in Ordnung. Beide patzten jeweils bei einem Sprung. Es fehlt vor allem bei Severin Freund noch die Sicherheit und Konstanz. Nur beim Rest des deutschen Teams lief es richtig schlecht. Denn Stefan Laie, Konstantin Schmid und Pius Paschke verpassten im ersten Durchgang einen druckvollen Absprung. An weite Flüge war nicht zu denken. Und so konnten sie sich nicht für das Finale der besten 30 qualifizieren. Vielleicht war der Druck zu groß. Es gibt nicht mehr viele Möglichkeiten, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Nach dem Heimweltcup nächste Woche in Titisee-Neustadt im Schwarzwald muss sich Bundestrainer Stefan Horngacher entscheiden, welche 5 Springer er mit nach Peking nimmt. Horngacher muss also jetzt schnell Aufbauarbeit leisten, damit er mit einem selbstbewussten Team die Reise nach China antreten kann.
5 Tickets hat Bundestrainer Hermann Mainbuch bei den Kombinierern vergeben. Sie gehen an Erik Frenzel, Vinzenz Geiger, Johannes Rützek, Terenz Weber und Julian Schmid. Beim Heimweltcup in Klingenthal wurde heute Vinzenz Geiger als bester deutscher 7. Es gewann erneut der Österreicher Johannes Lamparter. Die Bobfahrer, die haben heute ihre Weltcup-Saison beendet mit einer Europameisterschaft in St. Moritz. Florian Hecht fasst zusammen.
Auch wenn die Ergebnisse in St. Moritz für Bundestrainer René Spies noch so schön waren.
Ich denke, das war genau der Abschluss, den wir uns erhofft haben.
Die tollen Ergebnisse sind bei den Athleten schon wieder aus dem Kopf. Wichtig war für die deutsche Medaillenhoffnung Laura Nolte eh etwas anderes.
Erstmal fit zu bleiben und gesund zu bleiben war das Ziel. Deswegen gut, dass alles über die Bühne gelaufen ist, verletzungsfrei. Und jetzt halt Richtung Olympia, genau.
Bis dahin ist der Terminkalender von Bobpilot Christoph Hafner aber proppevoll.
Nur mal verladen, schön alles nach Liste, weil es durch den Zoll muss. Da hat man Richtung Peking bei der Ausfuhr, bei der Trainingswoche Probleme. Haben sie ein paar Sachen leider rausgestrichen. Deswegen wird das jetzt noch mal ein bisschen hektisch. Aber sonst noch mal eine Woche jetzt zu Hause und dann geht es ja ins Anführungszeichen ins Quarantänetrainingslager nach Chiembaum.
In dem nicht nur der Körper von Titelverteidigerin Mariama Jamanka fit gemacht werden soll.
Wir versuchen jetzt nochmal natürlich ein bisschen Athletik einzubauen. Jetzt geht es halt hauptsächlich um Spitze setzen.
Den Körper fit bekommen, aber nicht nur den.
Ein bisschen Kopf reinkriegen und dann freue ich mich natürlich auf meine letzten Olympischen Spiele.
Die für Johannes Lochner endlich eine olympische Medaille bringen soll.
Wird nicht einfach da drüben, die Bahn ist extrem schwer und da müssen die 4 Läufe wirklich genau auf den Punkt passen. Aber ich glaube, das macht spannend für alle und ich habe richtig Bock drüben zu fahren.
Genauso wie Francesco Friedrich. Der beste Bobpilot der Welt hat zwar sein letztes Rennen vor den Spielen verloren, nervös macht das den Franz aber nicht.
Wir müssen uns gar keine Sorgen machen. St. Moritz ist eine spezielle Bahn und wir haben zum Glück nochmal mit dem Saisonrekord zurückgeschlagen und haben wenigstens die beste Zeit dieses Jahr stehen.
sagt Francesco Friedrich. Und wir schalten wieder zurück nach Bratislava. Es läuft die Schlussphase Deutschland gegen Österreich. Inzwischen führt die deutsche Mannschaft mit 5 Toren. Und wir blenden uns ein in die Reportage von Daniel Neuhaus.
Die österreichische Mannschaft, für die diese Niederlage das vorzeitige Turnier ausbedeutet. Sie hat alles reingehauen, hat die Deutschen gerade in der ersten Halbzeit richtig beschäftigt, hat zur Pause geführt. Aber dann fand die deutsche Mannschaft den Weg in dieses Spiel, den Weg zum Erfolg. Daran ändert auch jetzt das nächste Tor der Österreicher nicht. Das 29:34 ist der Schlusspunkt. Deutschland besiegt die Österreicher in einem wilden Spiel. Am Ende aber dann doch relativ souverän mit 34:29. Und mich beeindruckt auch der Bundestrainer Alfred Gislason, der vielen seiner Neulinge in diesem Turnier eine Chance gegeben hat. Zeitweise standen 5 von ihnen gleichzeitig auf dem Feld. Gewinner für mich der Keeper Till Klimke. 14 Paraden nach einem schwachen ersten Auftritt hat er in dieses Turnier gefunden. Er war heute der Vater des Sieges. Und damit können wir gratulieren, denn die deutsche Mannschaft hat durch diesen Erfolg vorzeitig die Hauptrunde erreicht und kann sich jetzt voll konzentrieren auf das abschließende Spiel gegen die Polen. Und das alles nur einen Tag nach dem ersten positiven Corona-Test für Julius Kühn. Der Rückraumspieler sitzt im Quarantänehotel, wird sich sicherlich jetzt auch freuen und erleichtert sein. Und die deutsche Mannschaft kann sich beglückwünschen zu einer tollen Leistungssteigerung. Am Ende gewinnt sie in Bratislava 34:29 gegen Österreich.
Soweit Daniel Neuhaus aus Bratislava von der Handball-EM. Wir kommen zurück zum Wintersport. Zum Abschluss der 4 Renntage im schweizerischen Wengen hat Erich Wartusch heute im Slalom ein verrücktes Rennen gesehen.
Der Norweger Lukas Broten fuhr von Platz 29 nach dem ersten Durchgang auf Platz 1. Auch weil die Piste durch die Sonneneinstrahlung aufweichte. Aber vor allem profitierte er vom Ausfall von Henrik Kristoffersen. Der Norweger schied mit großem Vorsprung nur wenige Tore vor der Ziellinie aus. Auch Linus Strasser hatte kein Glück. Mit einer guten Zwischenzeit fädelte der Münchner im zweiten Durchgang ein. Dafür durfte sich Alexander Schmid über seine ersten Slalom-Weltcup-Punkte freuen. Der Riesenslalom-Spezialist aus dem Allgäu startete mit Nummer 67 als Letzter ins Rennen und wurde am Ende respektabler 14.
Mega, also ist echt Wahnsinn. Gerade mit der letzten Nummer und die Piste war im ersten Durchgang doch ein bisschen ramponiert, aber das war Wahnsinn, dass ich mich überhaupt qualifiziert habe. Ja.
2 weitere erwähnenswerte Tatsachen. Mit Daniel Juhl steht zum ersten Mal seit über 20 Jahren wieder ein Schweizer beim Wengenslalom auf dem Siegerpodest. Er wurde 2. vor dem schon 37 Jahre alten Italiener Giuliano Razzoli. Auch das eine ganz besondere Geschichte an einem verrückten Sonntag in der Schweiz.
Keine 3 Wochen sind es noch bis Olympia. Was ist eigentlich mit den Sportarten, die außerhalb der Spiele nicht so im Fokus stehen, wie beispielsweise die alpinen oder nordischen Disziplinen? Martin Nörl beispielsweise ist nur Insidern und Fans ein Begriff. Er ist Snowboard-Crosser und hat vor einer Woche im russischen Krasnojarsk nicht nur 2 Weltcups gewonnen, sondern führt jetzt auch im Gesamtweltcup. Trotzdem fühlt sich der 8. Platzierte von Pyeongchang 2018 nicht als Favorit, hat er mir vor der Sendung verraten.
Ja, also erstmal sind wir geteilt an der Spitze. Ich habe jetzt das gelbe Trikot. Warum? Ich weiß es nicht genau, aber gibt es irgendeine Regel mit Sicherheit. Aber es ist jetzt einfach auch so, alle anderen Weltcups war immer nur ein Rennen auf einer Strecke und dann sind wir zum nächsten Weltcup gefahren. Und ich hatte jetzt das Glück, dass gerade bei der Strecke, die mir halt so gut gelegen ist, dass wir 2 Weltcups hatten.
Sind das so krasse Unterschiede, dass man es wirklich davon abhängig machen kann, diese Strecke ist für mich gut oder schlecht?
Ja, also ich bin ein Fahrer, wenn die Strecke passt, kann ich ganz vorne mitfahren. Wenn die Strecke nicht passt, dann wird es extrem schwierig für mich.
Wann passt es denn?
Wenn die Strecke lang genug ist, der Start möglichst einfach und am besten viele Optionen zum Überholen, da sind heißt Gleitstücke oder Kurven.
Was haben Sie von der Strecke in Peking schon gehört?
Wir waren ja im November drüben und hatten dort unseren ersten Weltcup. Die wird noch anders gebaut. Ich kann es noch gar nicht sagen. Ich habe noch keine Bilder gesehen, wie die jetzt dann letztendlich aussehen wird.
Es heißt aber, nur um das richtig zu verstehen, es ist wirklich absolut entscheidend für das Ergebnis, wer Gold, Silber und Bronze gewinnt, wie diese Strecke aussieht. Das ist noch wichtiger in Ihrer Sportart als zum Beispiel die Beschaffenheit der Schanze im Skispringen oder die Abfahrt bei den alpinen Skifahrern zum Beispiel.
Ich kann es schlecht einschätzen, wie das bei den Abfahren ehrlich gesagt ist. Aber bei uns ist es schon so, man kann ja wahnsinnig unterschiedliche Sachen bauen bei uns. Also es gibt ja da kein Standardmaß für irgendwas. Ob man jetzt da eine Kurve reinbaut oder 10 oder viele Sprünge oder gar keinen. Ich glaube, das ist komplett offen und von dem her, für mich ist es sehr entscheidend, ja.
Macht das auch den Reiz der Sportart aus oder ist da auch im Athletenkreis so eine Art Wunsch, dass man das mehr vereinheitlicht?
Ich glaube, das macht schon den Reiz auch aus. Also es ist im Athletenkreis natürlich immer eine Diskussion, in welche Richtung soll sich das Ganze entwickeln. Klar, manche sagen, man muss mehr gleiten, manche sagen, es müssen mehr technische Hindernisse rein, manche wollen mehr Kurven. Ich denke, das spielt auch immer damit rein, was man natürlich selber gut kann. Aber ich glaube, das ist gerade das Gute im Snowercross, die Chancen, sich da zu entwickeln oder so Kurse zu entwickeln, die ist eigentlich fast grenzenlos.
Mit welchem konkreten Ziel fahren Sie denn hin nach Peking?
Mein Ziel ist, dass ich das Rennen so gut wie möglich bestreite und das werde ich versuchen, indem dass ich jeden Heat einzeln angehe und dann schaue, dass ich möglichst weit komme.
Sind Sie froh, dass Sie vor 4 Jahren schon in Korea dabei waren? Dieses Mal werden die Spiele ja wegen Corona doch etwas anders sein und das könnte ja, wenn das die ersten Olympischen Spiele wären, auch etwas schade dann sein, oder?
Ja, gut, natürlich. Ich glaube, ich wäre um jedes Spiele froh, wo ich dabei sein darf. Ich glaube, das ist jetzt unabhängig mit dem in China. Klar könnte das jetzt ein bisschen schade werden, aber wie gesagt, ich glaube, als Sportler will man immer zu den Olympischen Spielen und ich würde da alle Spiele mitnehmen, die ich kriegen könnte.
Wie gern fahren Sie denn nach Peking? Da gibt es ja aus dem Athletenkreis auch einige zu hören, die da so nicht wirklich viel Lust haben, hinzufahren.
Naja, also da finden Olympische Spiele statt. Für mich ist das das Größte, was es gibt als Sportler. Von dem her freue ich mich darauf.
Trotz aller Schlagzeilen, die man hört, unabhängig von Corona, also ich sag mal Politik, Menschenrechte und so weiter.
Das ist tatsächlich ein sehr schwieriges Thema. Ich als Sportler hatte leider keine Chance, die Spiele irgendwo hin zu vergeben.
Hätten Sie sie woanders hin vergeben?
Ja.
Dahin, wo eine Snowboard-Tradition ist oder wohin?
Also ich glaube, dass wir in China tatsächlich mit dem Snowboard-Sport nicht so schlecht dastehen. Ich hätte sie einfach gern in einem Land gesehen, in der Menschenrechte und alles größer geschrieben wird.
Wie gehen Sie jetzt damit um, wenn Sie da hinfahren? Haben Sie Sorgen oder haben Sie Ideen, wie man das thematisieren könnte?
Ich sehe das extrem schwierig, dass wir Sportler da was machen können. Ich glaube, das muss auf einer politischen Ebene stattfinden.
Die Meinung von Martin Nörl, dem Snowboard-Crosser hier bei uns im Deutschlandfunk. Politik wird bei den anstehenden Winterspielen sicher so sehr im Fokus stehen wie selten bei Winterspielen. In einer kleinen Serie bereiten wir uns hier im Deutschlandfunk vor auf die Spiele und blicken heute auf Hongkong. Die Halbinsel im Süden des Festlands gehört offiziell zu China, soll aber autonom sein. Doch seit einem vor 1,5 Jahren verabschiedeten Sicherheitsgesetz wird Kritik am Pekinger Einparteiensystem auch in Hongkong bestraft. Das spürt man jetzt auch in der Sportszene, berichtet Felix Lill.
Olympische Spiele haben diese Eigenart. Patriotismus, sogar Nationalismus, wird plötzlich überall auf der Welt offen gelebt. Immerhin ist Olympia der Wettstreit der Nationen. Aber wenn in 2 Wochen in Peking die Winterspiele beginnen, gibt es zumindest eine Ausnahme von dieser Regel: Hongkong. Formal ist die 7-Millionen-Metropole seit 1997 ein Teil Chinas. Zuvor war sie 99 Jahre lang britische Kolonie. Und wegen dieser Geschichte wurde den Menschen einst weitgehende Autonomie garantiert. Unter anderem im Sport. Hongkong hat sein eigenes nationales olympisches Komitee. Diese Aufzeichnungen aus einer Hongkonger Shopping Mall stammen vom vergangenen Sommer. Bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte der Fechter Edgar Chung die erste Goldmedaille für Hongkong seit 1996 gewonnen und die zweite überhaupt. »We love Hong Kong«, rief das Publikum bei einem Public Viewing Event. Aber dann war es plötzlich zu viel Patriotismus. Wenige Tage später wurde ein Mann verhaftet, der während der Medaillenzeremonie gebuht hatte. Ihm gefiel nicht, dass zur gehissten Hongkonger Flagge die Nationalhymne Chinas lief. Der Hongkonger Sport ist vor den Winterspielen in Peking in einer seltsamen Lage. Wie sehr darf man noch jubeln, wenn die eigenen Sportlerinnen und Sportler gewinnen?
Hongkong wird nur sehr wenige Athleten nach Peking entsenden. Für die meisten Wintersportarten ist das Klima zu warm. Falls ein Athlet trotzdem gut abschneidet, würden die Menschen schon jubeln und ihn unterstützen, aber sie wären jetzt wohl vorsichtiger.
Sagt Valerie Tan vom Mercator Institute for China Studies, einem Think Tank in Berlin. Tan stammt aus Singapur und war früher Hongkong-Korrespondentin für mehrere Medien.
Diejenigen, die in letzter Zeit sehr laut ihre Meinung gesagt haben, sind verhaftet worden oder haben Hongkong verlassen. Ich will nicht sagen, dass überall eine Atmosphäre der Angst herrscht. Für die Menschen geht das Leben schon weiter. Facebook und so können sie noch nutzen. Aber es gibt Anlässe und Situationen, wo die Leute jetzt zurückhaltender sind. Und das ist genau das, was die Regierung in China will. Das alte Prinzip, ein Land, zwei Systeme, wird nicht mehr befolgt. It's no longer
one country, two systems. Mit dem Ende der britischen Kolonialzeit und der Rückgabe Hongkongs an China im Jahr 1997 sollte das Gebiet für zumindest 50 Jahre autonom bleiben. Presse- und Meinungsfreiheit wurden garantiert, die schon bestehenden demokratischen Elemente des Stadtstaats sollten ausgebaut werden. Doch vor 1,5 Jahren setzte die Regierung aus Peking dem ein Ende. Mit dem Nationalen Sicherheitsgesetz ist Kritik an Chinas Einparteiensystem strafbar geworden. Zahlreiche Aktivisten sind nun im Gefängnis. Kritische Zeitungen mussten schließen. Das Hongkonger Parlament hat keine kritische Stimme mehr. Was das mit Sport zu tun hat? Viel, sagt Valerie Tan.
Letztes Jahr veranstaltete Hongkong zum ersten Mal seit dem Sicherheitsgesetz und der Pandemie seinen großen Marathon durch die Stadt. Das war der Lackmustest. Und die Polizei verfolgte Läufer, die Slogans auf ihrer Kleidung trugen, die mit der Demokratiebewegung verbunden werden konnten.
In Hongkong ist die Lage mittlerweile so angespannt, dass die Menschen vorsichtig geworden sind. Selbst bei einem Thema wie den Olympischen Spielen.
Ich möchte erstmal lieber nichts öffentlich sagen,
erklärt eine Person, die in der Vergangenheit noch für Interviews zur Verfügung stand.
Ich kann ganz bestimmt nicht sprechen,
sagt ein anderer. Auch Akademikerinnen und Buchautoren, die sich mit Sportpolitik auseinandersetzen, beantworten keine Interviewanfragen. Ebenso wie das Hongkonger Olympische Komitee. E-Mails bleiben einfach unbeantwortet. Shin Kawashima, Professor für internationale Politik und Experte für China an der Universität Tokio, erklärt sich die neue Schweigsamkeit so. Über das Sicherheitsgesetz werde die Gesellschaft gemanagt.
In Hongkong verstehen die Menschen so langsam, wie das Sicherheitsgesetz eingesetzt wird, um Menschen festzunehmen und die Gesellschaft zu managen. Selbst bei den Sportlern. Wenn da jemand die dominante Ideologie in China nicht mag, wird er nicht nominiert. Auch die sportliche Selektion hat jetzt also mit Ideologie zu tun.
So kann man sich fragen, wozu Hongkong überhaupt noch ein eigenes olympisches Komitee braucht.
Wenn Chinas Staatschef Xi Jinping von seinem chinesischen Traum spricht, meint er damit auch Taiwan, Hongkong und die Auslandschinesen. Er geht davon aus, dass Hongkong irgendwann keinen Sonderstatus mehr haben wird. Aber was die Sportorganisation betrifft, geht es auch um Geld und Einfluss. Mit Hongkong hat China im IOC 2 Stimmen statt nur einer,
sagt Shin Kawashima. Valerie Tan bietet eine weitere Erklärung an.
Einiges deutet darauf hin, dass Hongkonger Athleten früher oder später gezwungen werden, für China anzutreten. Aber zum jetzigen Zeitpunkt könnten einige Sportler unter solchen Umständen auswandern und für andere Länder starten. Deswegen vermeidet man dies wohl erstmal.
Das IOC sagt auf Anfrage, ob die Existenz des Hongkonger Komitees zur Debatte steht.
Es gibt keinen Plan, den Status des NOK von Hongkong, China, zu diskutieren, da es als solches vom IOC anerkannt ist.
Es wird interessant zu beobachten, ob das so bleibt.
Berichtet Felix Lill über Hongkong und China vor den Winterspielen in Peking. Wir kommen zurück zum Wintersport von heute. Heimweltcup für die deutschen Biathleten in Ruhpolding. Die sonntäglichen Verfolgungsrennen fasst Taufik Halil zusammen.
Selten waren die Chancen in diesem Jahr größer, aufs Podium zu laufen für die deutschen Biathleten als heute in Ruhpolding. Doch am Ende gehen die dann allesamt leer aus. Trotzdem ein starkes Ergebnis aus deutscher Sicht, vor allen Dingen eben bei den Männern. Erik Lesser landet beim Sieg des französischen Seriensiegers Quentin Fillon-Maillet auf Platz 6. David Zobel wird 10. Benedikt Doll rutscht nach zeitweiliger Führung nach 4 Schießfehlern alle stehend auf Platz 11 ab. Und auch Philipp Navrat verschießt mit 3 viel zu viel, wird aber immerhin noch 15. Überhaupt nichts zu holen gab es heute für die deutschen Frauen. Da ging die Beste aus dem Sprint, Franziska Hildebrand, mit Startnummer 17 ins Rennen. Doch 3 Schießfehler sind einfach zu viel. Am Ende Platz 20. Der Sieg geht, wie fast immer, an die Norwegerin Marte Olsbu-Reuseland.
Und Heimweltcup auch für die Rodler in Oberhof. Sieg für die deutsche Teamstaffel und bei den Frauen die Ränge 2 und 3 für Julia Taubitz und Anna Bärreiter. Beim Sieg der Österreicherin Madeleine Egle. Jetzt also ist das Drama vorbei. 11 Tage gab es sportpolitisch kaum ein anderes Thema als die Posse um Novak Djokovic, den serbischen Tennis-Weltranglisten-Ersten, rund um seine verweigerte Einreise in Australien. Heute der Schlusspunkt. Djokovic hat Australien bereits in Richtung Dubai verlassen. Und zwar nach diesem Spruch von Bundesrichter James Alsop, der seinen Antrag auf Einspruch zurückweist.
The orders of the court are, one, the amended application be dismissed with costs.
8 Stunden zuvor war der Tennis-Weltranglisten-Erste vom Abschiebehotel in Melbourne Stadtteil Carlton aufgebrochen, um die Verhandlung vom Büro seiner Anwälte aus online zu verfolgen. Fotografen und Kameraleute umringten den weißen Kombi bei der Abfahrt. Djokovic saß mit Maske im Fond. Die Entscheidung des Einwanderungsministers, Djokovics Visum für Australien zu annullieren, sei irrational, argumentierten seine Anwälte. Von dem ungeimpften Serben gehe aufgrund seiner überstandenen Covid-Erkrankung keinerlei Ansteckungsgefahr aus. Vielmehr gehe es der Regierung darum, Djokovic zum Sündenbock für alle Ungeimpften zu machen und ein Exempel zu statuieren. Die australische Regierung hatte kurz vor der Verhandlung den Ton noch einmal verschärft. Das Gesundheitsrisiko durch den Tennisprofi sei tatsächlich äußerst gering, jedoch sei der Serbe eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Mit seinem Aufenthalt fördere er nämlich die Anti-Impf-Stimmung im Lande. Das Gericht hat hier nur zu prüfen, ob die Entscheidung irrational oder juristisch fragwürdig war, erklärte der vorsitzende Richter. Wir entscheiden hier nicht über die Weisheit dieser Entscheidung.
This is Nine News with Peter Overton.
Good evening. First tonight, Novak Djokovic's fate has finally been decided.
Es ist natürlich die Nachricht in Australien. 10 Tage lang hat das Tauziehen um Djokovic das Land in Atem gehalten und die Sympathien für den besten Tennisspieler der Welt sind von einem ohnehin schon niedrigen Niveau in dieser Zeit völlig in den Keller gestürzt. In einem Land, das so sehr gelitten hat unter den Einschränkungen der Pandemie und in dem über 90% der Bevölkerung vollständig geimpft sind, stößt der bekennende Impfgegner Djokovic auf wenig Verständnis. Um ohne Impfung einreisen zu können, hatte er eine überstandene Covid-Infektion geltend gemacht. Aber auch da gab es Ungereimtheiten.
This is 7 News with Angie Assams.
The saga is finally over.
Das Drama ist vorbei. Gegen die Entscheidung des Bundesgerichtes gibt es keine Berufungsmöglichkeit. Er sei extrem enttäuscht, erklärte Novak Djokovic nach dem Prozess.
Berichtet Holger Senzel. In Serbien, Djokovics Heimat, reagiert man verärgert auf diese Entscheidung. Wolfgang Fichtel, unser Korrespondent, hat Präsident Alexander Vucic zugehört.
Der Weltranglisten-Erste und 9-malige Gewinner der Australian Open sei seit seiner Ankunft in Australien vor 10 Tagen gequält worden, auch körperlich, sagt Serbiens Präsident Alexander Vucic.
For 10 days they were torturing because it was not only intellectual but physical torture against Novak Djokovic. And there was something else which was even worse, that was witch's hunt.
Eine regelrechte Hexenjagd sei organisiert worden gegen Djokovic und das sei völlig unnötig gewesen.
That was totally unnecessary.
In den Belgrader Boulevardzeitungen, und die sind ziemlich hart im Geben, klingt das noch schärfer. Lynchjustiz und die größte Schande in der Geschichte des Sports, schäm dich, Australien, das sind die Schlagzeilen. Serbiens Präsident Vucic greift erneut die australische Regierung und die australische Justiz an. In Serbien glaube man, dass das eine politische Entscheidung gewesen sei, die Australiens Richter da gefällt hätten. Beeinflusst von Wahlen in Australien. Aber auch Vucic muss sich Wahlen stellen Anfang April. Kurz zuvor, Mitte März, wird er Gastgeber sein für die Hallen-Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Belgrad. Erwartet werden auch australische Sportlerinnen und Sportler. Und Serbien werde dann zeigen, dass es sich besser als Australien verhalte, sagt Vucic ironisch verbittert und mit bestem Dank an das australische Volk, nicht an die Regierung.
Empörung also in Serbien. In Australien kann sich die Szenerie beruhigen. Morgen beginnen dann erst einmal die Australian Open, besser gesagt in wenigen Stunden schon, denn der Montag hat ja wegen der Zeitverschiebung bereits angefangen. Die Australian Open fangen an ohne Novak Djokovic. Die sportliche Vorschau von Ina Kast.
Durch den Visumsentzug des Weltranglisten-Ersten haben nun Daniil Medvedev, aber auch Deutschlands Olympiasieger Alexander Zverev die Favoritenrollen. Beide würden erst im Finale aufeinandertreffen. Aber auch der Spanier Rafael Nadal ist wieder erstarkt, hat jüngst ein Vorbereitungsturnier in Melbourne gewonnen. Nadal könnte mit seinem 21. Grand-Slam-Titel alleiniger Rekordhalter werden und Djokovic und Federer hinter sich lassen. Eine Prognose für die Frauen ist mal wieder schwierig. Bei der australischen Weltranglisten-Ersten Ashley Barty ist die Frage, wie sie mit den großen Erwartungen ihrer Landsleute umgehen wird. Die deutsche Nummer 1 Angelique Kerber hatte wegen einer Corona-Infektion im Dezember keine Matchpraxis sammeln können.
Nicht in Melbourne dabei ist auch die Chinesin Peng Shuai. Nachdem sie gegen einen hochrangigen chinesischen Politiker Missbrauchsvorwürfe erhob, gilt sie seit Monaten als vermisst. Die Sorge um ihre Sicherheit ist groß, trotz oder wegen einiger mutmaßlich gestellter öffentlicher Auftritte. Wie geht es ihr, nachdem man länger nichts von ihr und ihrem Wohlergehen gehört hat? Das wollte ich von unserem ARD-Korrespondenten in Peking, von Benjamin Eisel, wissen.
Man hat jetzt schon länger nichts mehr von ihr gehört. Also ich erzähle noch mal kurz, was da passiert ist. Sie hat ja Anfang November im Internet gepostet, im chinesischen Internet, einen längeren Brief, einen offenen Brief. Und daran hat sie einen hohen ehemaligen chinesischen Politiker beschuldigt, sie sexuell missbraucht zu haben, sie vergewaltigt zu haben. Und dann ist dieser Post verschwunden und Peng Shuai ist auch verschwunden. Und dann gab es eben sehr viel Proteste, vor allem aus dem Ausland, wo sie denn steckt. Und danach kamen dann etwas inszenierte Auftritte von ihr, die die chinesischen Staatsmedien im Internet gepostet haben. Und das Ganze auch auf Englisch, das heißt, das war fürs Ausland bestimmt. Und und für die Menschen im Ausland war eigentlich relativ schnell klar, das ist alles gestellt, das ist inszeniert. Und seitdem hat man nichts mehr von ihr gehört.
Es gibt ja jetzt auch gar keine öffentlichen oder pseudo-öffentlichen Auftritte von ihr mehr. Setzt man jetzt in China drauf, dass der Fokus der Öffentlichkeit sich nicht mehr so für sie interessiert? Was heißt das denn eigentlich für sie?
Also ganz genau, ich würde das so einschätzen, dass das eigentlich das Ziel von Anfang an war. Man hat ja diesen Post gelöscht, also die chinesische Zensur hat ihren ursprünglichen Post gelöscht, relativ schnell, wenige Minuten, nachdem sie das gepostet hatte. Und damit hat man sich eigentlich schon Ruhe erhofft. In China funktioniert sowas auch ganz gut. Hier sind ja alle Medien zensiert, all das Internet ist hochzensiert. Da kann man sowas machen, aber im Ausland funktioniert das eben nicht. Und damit haben die, glaube ich, nicht gerechnet. Dass jetzt Ruhe ist, das haben sie sich, glaube ich, von Anfang an gewünscht. Und sie sind ganz froh. Und ich glaube, sie haben auch gelernt hier, die Staatsmedien und die Propagandaabteilung, dass es eben nicht so gut ist, gefakte Sachen zu posten. Und deswegen hält man jetzt still und freut sich darüber, glaube ich, dass aus dem Ausland jetzt eben auch nicht mehr so viel Kritik kommt. Was das für Peng Shuai bedeutet, das ist schwer zu sagen. Ich nehme mal nicht an, dass sie in nächster Zeit ins Ausland reisen wird, / darf. Und die WTA, die WTA, die Internationale Frauentennisvereinigung, die hat ja auch Turniere in China gestrichen aus Protest gegen das Vorgehen der chinesischen Staats- und Parteiführung. Es könnte also heißen, dass das vielleicht das Ende von Peng Shuais professioneller Karriere ist.
Sagt Benjamin Eisel über Peng Shuai. Wir haben wegen der Zeitverschiebung vor der Sendung miteinander gesprochen. Positive Nachrichten, die verkündet man doch eigentlich gern, gerade wenn es nicht so viele davon gab. In diesem Fall ist es nicht so. 15 Monate ist es her. Da hatte der DOSB auf einer Konferenz angekündigt, der Verband wollte die 2016 eingestellten Zahlungen in einen Topf der Bundesregierung wieder aufnehmen, aus dem Missbrauchsbetroffene Unterstützung für Sachleistungen bekommen können. Nach der Ankündigung war lange Zeit nichts passiert. Bis jetzt. Andrea Schildke berichtet.
Der Titel klingt sperrig. Vereinbarung zur Abarbeitung der bis zum 01.10.2021 beim ergänzenden Hilfesystem eingegangenen Anträge mit Sportbezug. Dieser Vertrag zwischen dem Deutschen Olympischen Sportbund und der Bundesregierung liegt dem Deutschlandfunk vor. Auf Nachfrage teilt das zuständige Bundesfamilienministerium mit:
Alle Anträge, die zwischen dem 1. September 2016 und dem 1. Oktober 2021 eingegangen sind, können auf dieser Vertragsbasis nun von der Geschäftsstelle Fonds sexueller Missbrauch bearbeitet werden.
Rund 30 Anträge sollen das sein. Die liegen nun teilweise seit 5 Jahren auf Eis. Mit dieser Vereinbarung können sie jetzt bearbeitet werden.
Ich bewerte das zum einen positiv, dass einfach sich was bewegt und dass ein Teil der Abmachung eingehalten wird. Zum anderen ist es nur ein Teil der Abmachung, der jetzt eingelöst wird.
Urteilt Nadine Dobler. Als Betroffene setzt sie sich seit Jahren mit dem Thema auseinander, vor allem mit seinen vielen politischen Facetten. Inzwischen bringt sie ihre Expertise aktiv ein, etwa beim Verein Athleten Deutschland. Dort arbeitet sie beim Aufbau einer Anlaufstelle für Betroffene mit. Nadine Dobler war dabei, als die ehemalige Vizepräsidentin des DOSB, Petra Zschoppe, im Oktober 2020 diese Ankündigung machte.
Wir werden uns an diesem Fonds auch wieder beteiligen.
Offensichtlich war diese Ankündigung nicht abgesprochen, auch nicht mit Johannes Wilhelm Röhrig, dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung. Er war live dabei und überrascht.
Ich habe mich aber auch sehr gefreut, dass die Vizepräsidentin diese Ankündigung formuliert hat. Und mir wäre es natürlich sehr lieb gewesen, wenn dann auch es schnell zu der Umsetzung gekommen wäre.
Aber es passierte nicht. Ein fataler Fehler im Umgang mit Betroffenen, sagt Röhrig im Deutschlandfunk Sportgespräch.
Also in meinem Themenfeld, im Bereich der Bekämpfung von sexualisierter Gewalt und seiner Folgen, ist es ganz, ganz wichtig, dass Verantwortliche dann, wenn sie eine Ankündigung machen, auch die Umsetzung schon mitgedacht haben.
Doch die wird erst ein Jahr später konkreter. Geplant sind zwei Stufen. Erst die sogenannten Altanträge. Dann soll ein Konzept für die Zukunft folgen. Das war im vergangenen Oktober. Ein Vertrag dazu sei in Arbeit, hieß es damals beim Bundesfamilienministerium. Auf Nachfrage dort erfuhr der Deutschlandfunk jetzt, der DOSB hat den Vertrag für die Altanträge bereits im November unterschrieben.
Da ist leider keine Pressearbeit zu gemacht worden,
bemerkt Johannes Wilhelm Röhrig erstaunt. Verwunderung auch bei Betroffenen wie Nadine Dobler. Sie arbeitet mittlerweile in vielen Gremien im Sport mit, erfährt aber erst durch uns. Der DOSB hat also einen ersten Teil des Versprechens eingelöst, teilt das aber nicht mit.
Bei mir drängt sich der Gedanke auf, dass man eben befürchtet, wenn man zu sehr publik damit wird, Zahlungen zu leisten, sei es für Sachleistungen oder wie auch immer, man Angst davor hat, dass zu viele Anträge gestellt werden.
Für den DOSB hat unter anderem die damalige Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker den Vertrag unterschrieben. Zu der Zeit steckte der Verband in einer internen Krise. Rücker verkündete noch im November ihren Rückzug. Dennoch schwer nachvollziehbar, dass der viel kritisierte Verband sich die Verkündigung einer positiven Nachricht so einfach entgehen lässt. Die Mittel, die der DOSB jetzt zur Verfügung stellt, kommen aus der Stiftung Deutscher Sport. Der Verband schreibt:
Orientiert an der Mitteilung des Bundesfamilienministeriums zur Zahl der bis zum 1. Oktober 2021 eingegangenen Anträge, kalkulieren wir mit einem Volumen von rund 300.000 Euro.
Dieses Geld zahlt der DOSB nun in einen Topf beim Bundesfamilienministerium. Betroffene können Anträge stellen, um bestimmte Sachleistungen finanziert zu bekommen. Das sei eine Hilfe für den Moment, sagt Nadine Dobler.
Zum Beispiel bei der Suche nach Therapien, wenn Therapien von der Krankenkasse abgelehnt werden, beziehungsweise ausgereizt sind, nicht mehr bezahlt werden, solche Dinge. Und das hat noch nichts mit Aufarbeitung oder Entschädigung zu tun.
Eine Entschädigung Betroffener, wie sie etwa in der katholischen Kirche seit Jahren verhandelt wird, lehnt der Deutsche Sport kategorisch ab. Das hat er auch in seinem gerade gestarteten Aufarbeitungsprojekt noch einmal deutlich gemacht. Intervention und Wiedergutmachung sind nicht Bestandteil des Projekts, heißt es da. Die Debatte darüber hat noch nicht einmal begonnen. Gerade geht es erst einmal darum, nach der jetzt so leise getroffenen Vereinbarung für die Altanträge auch den zweiten Schritt des Versprechens in die Wege zu leiten, nämlich dass der DOSB langfristig in den Topf beim Familienministerium einzahlt. Auch darüber wird eine Vereinbarung angestrebt, heißt es.
Das neue DOSB-Präsidium wird sich mit der Thematik im März beschäftigen.
Schreibt uns der Dachverband, und auch das Familienministerium bestätigt, dass ein Gespräch dazu für das erste Quartal 2022 angestrebt ist.
Der Beitrag von Andrea Schildke. Ab 23.30 Uhr hören Sie hier im Deutschlandfunk Johannes Wilhelm Röhrig im Sportgespräch mit der Kollegin. Mit diesem Hinweis endet dann Sport am Sonntag mit Matthias Friebe. Danke fürs Zuhören und Ihr Interesse, auch im Namen von Redaktion, Regie und Technik. Tschüss und bis zum nächsten Mal.